Wir machen die Predigt in drei Teilen und der erste Teil wird, also es geht um das große Thema Gemeinde, da sind wir letztes Mal schon gewesen, und im ersten Teil wird es darum gehen, Gemeinde als Familie. Und ich habe Michael gesagt, er kann einfach sagen, was ihm dazu so kommt, und dann predige ich darauf und korrigiere alles, was...
Passenderweise habe ich mir jetzt auch zu Hause eine ganze Bibelarbeit gemacht, irgendwie stundenlang Bibelverse rausgesucht, die irgendwie... Nein, natürlich nicht. Also, wie erlebe ich Gemeinde als Familie? Ich bin ja irgendwie in diese Gemeinde über eine Familie hineingekommen. Nicht meine Familie, sondern die von Mareike und Sebastian, wo ich aufgenommen wurde, die mir 5 Monate lang ihr Haus als Wohnort zur Verfügung gestellt haben. So bin ich hierher überhaupt gekommen erstmal. Und spannend fand ich in den ersten Monaten, die meisten Charaktere in dieser Gemeinde unterscheiden sich nicht so sehr von denen, die ich bei meiner alten Gemeinde getroffen habe. Also es gibt so coole Leute, die hier auf der Bühne stehen und sagen, ja, wir haben gerade ein Lied geschrieben, machen wir jetzt mal. Oder so Christian-Menschen, die irgendwie cool Bass spielen, nachdem sie das ein bisschen, so ein halbes Jahr geübt haben. Das ist toll, das ist wie so Cousins und Cousinen, Großcousins, so wie ich sie erlebe, die man immer so ein bisschen bewundert und anguckt, das, so wäre ich auch gern, das gefällt mir, das finde ich super. Und es gibt auch immer in den meisten, also in meiner Familie ist es so, dass es Leute gibt, die so ein bisschen weiter im Leben sind, die immer, wenn sie bei einem Gemeindetreffen irgendwie was, Familientreffen, was von sich erzählen oder von Gott und der Welt erzählen, meistens mit grauen Haaren. Aber was ich auch in der Familie interessant finde, ist, die habe ich. Die kann ich mir nicht aussuchen. Also ich mag die meisten in meiner Familie ganz gern, aber nicht alle. Und trotzdem ist es meine Familie. Ich mag auch die meisten in der Gemeinde oder in meiner alten. Ich meine jetzt nicht die, in meiner alten mag ich die meisten alle sehr gern, aber ich nicht, also mit vielen kam ich gut klar, mit manchen besser, mit manchen weniger, aber das ist okay. Ich habe auch so meine Bezugsgruppe mit den Leuten, mit denen ich am meisten zusammenhänge. Die Jammer haben das unter sich. Ich habe das durch diese Familie, bei der ich gewohnt habe, und Janis, Sebastian, meine Kollegen, Chefs, mit denen ich sehr viel zu tun habe und dann auch in der Gemeinde. Und letzten Endes ist es irgendwie so dieses, man kommt her, man fühlt sich wohl, man ist da, man wird wahrgenommen. Das verbinde ich sehr, sehr stark mit einer Familie und in der Gemeinde. Das ist für mich in beiden Fällen, kann ich das so erleben. Genau. Jetzt darfst du korrigieren.
Dankeschön. Danke. Ich würde gerne einen Satz rausnehmen, der in seiner Wucht meist ein bisschen übersehen wird, auch beim Thema Familie übersehen wird. Ich bin mit diesem Satz verhältnismäßig früh konfrontiert worden. Also ich weiß nicht genau, wann ich diesen Satz das erste Mal gehört habe, aber ich war noch ziemlich jung. Mein Halbbruder, der ein besonderes Verhältnis zur Familie hatte, der hat immer gesagt, Freunde sucht man sich aus, Familie hat man. Freunde sucht man sich aus, Familie hat man. Und Jan, das sage ich jetzt schon wieder, Entschuldigung, Micha, also das ist, die arbeiten im selben Büro und beide sitzen sie vor komischen Bildschirmen mit irgendwelchen grünen Zeichen, die da hoch und runter laufen, ja, also das, genau, Matrix, ja, genau, okay. Er hat gerade gesagt, das kann man sich halt nicht aussuchen, das kann man sich nicht aussuchen. Familie ist sozusagen Schicksalsgemeinschaft. Die ist einfach da. Also man kann versuchen, sich dem zu entziehen und das abzulehnen und sich von dem wegzuwenden. Und für manche ist es auch eine Frage psychischer Gesundheit, dass sie das dann irgendwann mal auch wirklich tun müssen. Aber für die meisten von uns ist es einfach der Begleiter durch unser Leben, mit dem wir irgendwie zurechtkommen müssen, wollen, sollen, können. Ich bin in einer Gemeinde, zum Glauben gekommen oder habe Jesus kennengelernt, die eigentlich gar nicht sowas wie eine Gemeinde war. Es gab so 3 kleine Gruppen, die beiden, die schon da waren, oder die 2,5, die schon da waren, als ich Christ wurde. Das war einmal so eine kleine Kerngruppe in einer evangelischen Landeskirche, ein Hauskreis. Wir haben auch solche Gruppen, wo man in den Häusern sich trifft und miteinander das Leben versucht zu meistern. Man betet füreinander, man redet miteinander und versucht irgendwie, sich gegenseitig Hilfen zu geben für das Leben. Viel hat zu tun mit dem Umgang mit der Bibel, zu sagen, was hat Gott uns zu sagen für unser Leben. All diese Geschichten, das war so ein großer Kreis. Und dieser eine große Kreis von so vielleicht so 15 Leuten, der hat alle 14 Tage zusammen mit dem Pastor, der ein frommer Mann war, der einzig fromme Mann in der ganzen Kirchenleitung, den wir damals hatten in unserer Gemeinde, die haben alle 14 Tage zusammen so einen Gottesdienst gestemmt. Also das war so eine Mischung aus, wir sind hier miteinander einfach, damit wir uns gegenseitig helfen, und wir sind hier miteinander, damit wir alle 14 Tage dieses Ding auf die Bühne stellen. Das war, und da waren wir dann vielleicht so 35, 40 Leute. Das war so der eine charismatische Gottesdienst. Ich erkläre jetzt nicht, was charismatisch ist. Der eine charismatische Gottesdienst, der da irgendwie in ganz Nordfriesland die Leute gezogen hat. Also ich komme vom Ende der Welt. Wir hören schon immer das Rauschen da, wo an der Kante das Wasser runterfällt. Und dann gab es eine zweite Gruppe. Das war der Mühlhammer Verband. Das ist hier auch Mühlhammer Verband. Aber das hat mit dem hier nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ja? Der Spitzname, den es dafür gab in der, also im Mühlhammer Verband, war Tortenküste, weil immer, wenn wir Gottesdienst gehabt haben, dann ist nach dem Gottesdienst ist so ein Tisch in die Mitte gebaut worden. Das hat ungefähr 37 Sekunden gedauert, bis die alle traumhaft sicher wussten, wo alles hin soll. Dann wurden auf diesen Tisch Torten gestellt, nordfriesische Torten. Wer eine nordfriesische Torte schon mal gesehen hat, der weiß, was ich meine. Das ist angsteinflößend. Ja. Und davon standen dann so 7, 8 auf dem Tisch. Also jede gute Hausfrau brachte dann einen mit. Natürlich nur die Frauen, ist ja logisch. Ne? Also ne, brachte dann eine mit. Und in Nordfriesland ist das so, das habe ich mir erzählen lassen, ist im Süden von Dänemark auch so. In Nordfriesland ist das so, dass wenn eine Torte an dir vorbeigeht, ein Kuchen an dir vorbeigeht, dann musst du probieren. Das ist eine Frage der Höflichkeit, ja? Also beim ersten Mal macht man den fatalen Fehler, dass wenn so ein Kuchen vorbeikommt, du musst es übrigens selber abschneiden, weil es ja klar, wenn du geschnittene Stücke hättest, da wisst ja, also ich meine, niemand schafft 8 Sahnetortenstücke nordfriesischer Bauart, niemand. Ne? Das heißt, ich habe verhältnismäßig früh als Kind gelernt und da in diesem Tortenküsten-Gottesdienst perfektioniert, mit einer Hand eine 17-Kilo-Torte zu halten und mit der anderen Hand mir eine hauchdünne Scheibe zu schneiden. Da konntest du durchgucken, weil sonst hast du ja keine Chance. Du musstest ja alle 8 Torten probieren. Also so lief das ab. Und ich war damals, als ich da so hinkam, vielleicht so 14, war ungefähr so groß wie heute, hatte 3-mal so viel Appetit wie heute und ich habe immer noch viel Appetit. Für mich war das der Traum, ja. Für mich war das der Traum, ja. Also diese Torten, das war der Hammer. Und in dieser Runde, in der ich da saß, da waren ausschließlich Leute, bis auf das eine Mädel, das mich eingeladen hat, und ihre Schwester und der Pastor da vorne. Eigentlich waren das alles Leute, neben die hätte ich mich niemals gesetzt, wenn ich in einem Zug mir einen Platz ausgesucht hätte. Kennt ihr das? Man geht irgendwo rein und scannt innerhalb weniger Sekunden, also wahrscheinlich braucht man noch nicht mal eine Sekunde, um zu sagen, so neben wem will ich sitzen? Das geht euch bestimmt ganz anders, weil ihr ein viel größeres Herz habt als ich. Ich bin in einer Familie groß geworden, die extrem abgeschottet war. Ich war der einzige Junge aus der ganzen Nachbarschaft, der alle Nachbarn gesiezt hat. Ja, also Frau Hansen, nicht Tante Hansen. Also wie, eigentlich waren das alles Tante und Onkel, war natürlich nicht Tante und Onkel, aber so hieß es eigentlich. Für mich war das Frau Hansen und Herr Hansen und so. Die haben sich alle immer königlich beömmelt, wenn der 6-Jährige sie gesiezt hat. Und dann komme ich also in diesen Gemeindekontext und sitze da mit Leuten zusammen, völlig anders. Und ich habe in diesen dann 4 Jahren, also die ersten 2 Jahre so ein bisschen unregelmäßig, 5 Jahre, die ersten 2 Jahre ein bisschen unregelmäßig und dann, nachdem ich Christ geworden bin, 3 Jahre lang eigentlich sehr, sehr regelmäßig in diesem Gottesdienst, 14 Uhr immer, ne, weil Tortenküste, danach gab es ja Torten, 15.20 Uhr war der Gottesdienst zu Ende, Kaffee, Kuchen. Ich habe da so viel gelernt über mein Herz, über die Abgründe meines Herzens, über die Vorurteile meines Herzens, über die Begrenzung meines Herzens, über die Engführung meines Herzens. Das war wirklich augenöffnend. Ich habe eigentlich fast nichts gelernt, was so Fertigkeiten und Techniken und sowas angeht. Also was gucke ich mir von denen so ab, irgendwie so von dem, was sie so können. Obwohl einer von den Leuten, die dann später zum Glauben gekommen sind, der hat mir beigebracht, meine Hände zu benutzen. Also von Familienseite aus war immer klar, mein 3 Jahre älterer Bruder, der kann was mit seinen Händen. Und ich war, tja, wie soll ich sagen, ich war der Jüngste. Mitleidig belächelt von den Geschwistern, von den Eltern gepimpt und gepäppelt, ganz gruselig irgendwie so. Ich habe mir ein Motorrad damals gekauft und habe dann diesen Typen gefragt, ob er mir ein bisschen helfen kann, da was zu reparieren. Hat er gesagt, kein Problem, ich stelle mich 2 Meter hinter dich und sage dir, was du zu tun hast. Und ich dachte so, okay, der denkt wirklich, dass ich meine Hände gebrauchen kann. Ja, also so bin ich rangekommen. Und heute kann ich sogar was mit meinen Händen, links und rechts und ein paar Sachen. Warum erzähle ich das alles? Gemeinde ist der Ort, in den Gott uns einfach reinpropelt, uns einfach so reinschraubt, uns einfach so reindrückt. Und dadurch formt er Dinge in uns, die anders nicht stattfinden würden. Wenn wir nur mit Leuten zusammen sind, die wir uns selber aussuchen, dann ist das eigentlich Gift für unser Leben. Das fühlt sich zwar super toll an, das ist die bequemste Form, durchs Leben zu kommen, aber es macht mit deinem Herzen genau die falschen Sachen. Wir brauchen das, dass wir mit Leuten zusammen sind, die anders ticken als wir. Gemeinde ist der Ort, wo Leute, die die Linke wählen und die AfD wählen, zusammen an einem Tisch sitzen. Also vor 20 Jahren hätten wir noch gesagt, die CDU und SPD wählen an einem Tisch sitzen, ne? Aber das Spektrum ist ja ein bisschen breiter geworden. Gemeinde ist der Ort, wo Leute, die ein Kind schon richtig anstrengend finden, Leuten gegenüber sitzen, die 5 Kinder bekommen haben. Gemeinde ist der Ort, wo Leute, die irgendwie gar nicht mehr so richtig wissen, wie lange sie was, wo, wie studiert haben, mit Leuten zusammensitzen, die keinen Schulabschluss haben. Gemeinde ist der Ort, versteht ihr? Gemeinde ist der Ort, wo Dinge zusammenfinden, die sich in der Gesellschaft in aller Regel nicht auf Augenhöhe begegnen, sondern die sich in der Gesellschaft immer nur hierarchisch begegnen. Dass der was kann, dem hilft, der was nicht kann. Der was ist, dem sich niederbeugt, der nichts ist oder was immer das für ein Quatsch ist. Gemeinde kann der Ort sein, wo etwas in unserem Herzen hervorgebracht wird, was gut und richtig ist, dass es hervorkommt. Auch die Grenzen unseres Herzens hervorkommen. Erweiterte Familie. Wir sind in Afrika jetzt gewesen in diesem Sommer, waren in Mosambik, ist ein ziemlich armes Land in Afrika, und waren dort in einem Dorf. Das Dorf war am Ende der Welt, also das war das andere Ende der Welt. Also wir sind 3 Stunden mit dem Auto über Straßen gefahren und dann sind wir 6 Stunden mit dem Auto über so Sandpisten gefahren. Also Humpy Bumpy Road nennen das die Leute, die das da fahren. Das sagt eigentlich alles irgendwie so. Also es war wirklich am Ende der Welt. Und das Faszinierende dort, da kamen wir so ein Dorf mit vielleicht so, ich würde mal schätzen, vielleicht so 50 Familien kommt das hin, so 50 Häuser. 50 Familien, in jeder Familie vielleicht so 6-7 Leute, die da leben. Also irgendwie so 300, 400 Leute. Und die haben eigentlich nichts. Also was die haben, sind Plastikeimer, um Wasser zu transportieren. Also das, ich glaube, das allererste Geld, das man irgendwo hat, wird für Plastikeimer ausgegeben. Wenn Leute ein bisschen was geschafft haben, dann haben sie irgendwann mal angefangen, sich Bettgestelle zu basteln. Das war schon immer so ein Schritt nach vorne und nach oben. Ganz, ganz vereinzelt. Ich glaube, es gab 2 Blechdächer in diesem Dorf. Und wir haben ganz, ganz vereinzelt Handys gesehen. So einfache, also ich würde mal sagen, so auf BTX-Standard. Also so auch so nur Schrift und so, aber schon irgendwas internetfähig, keine Ahnung, was das für ein Internet, also es kam mir nicht vor wie wirkliches Internet irgendwie so. Irgendwas sowas wie Bildschirmtext. Da gab es vielleicht so 5, 6. Also das war alles sehr, ganz, ganz am Anfang von dem, was eben in einer Gesellschaft geht, wenn man sagt, so jetzt versuchen wir irgendwie mit unserer Armut umzugehen. Und was diese Leute miteinander gelernt haben, ist ein unglaubliches Teilen. Wir haben da eine Situation gehabt, wo Kinder so Spiele gemacht haben, einen Keks gewonnen haben. Und dann haben die sich hingesetzt und haben erstmal sozusagen mit den Umsitzenden diesen Keks geteilt. Also bis die Krümel so klein waren, dass man sich den einen dann mal in den Mund stecken durfte und die anderen haben dann auch alle sich ihren kleinen Krümel, also reicht der natürlich nicht, um mit 100 zu teilen, aber man kann so einen Keks durchaus mit 8 Leuten teilen, das geht noch. Ich lese euch mal in der Bibel eine Stelle vor, Apostelgeschichte 2, und zwar ab Vers 44. Alle, die zum Glauben gekommen waren, also Christen, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Ich finde, das ist eine verhältnismäßig gute Beschreibung für erweiterte Familie. Also das ist doch klar. Irgendwie, wenn meine Geschwister in finanzieller Not sind, dann überlegt man sich, was hat das mit mir zu tun? Wenn meine Geschwister irgendwie in einer, oder meine Kinder, oder meine, ne? Also Familie ist ja in Deutschland verhältnismäßig eng definiert. Es gibt ja Gesellschaften, wo Familie auch durchaus mal 400 Leute umfassen kann. Das ist unterschiedlich. Aber im Rahmen der Familie ist diese Frage von was gehört mir und was gehört dir nicht ganz so eng definiert wie in der Gesellschaft. Also jeder, der Geschwister hat, weiß genau, was ich meine. Und jetzt kommt Gott rein in eine Gesellschaft, hier in die jüdische Gesellschaft Jerusalems, kommt Gott rein, baut sich eine Gemeinde. Und das Erste, was sie tut, das ist hier die erste Beschreibung von Gemeinde, die wir in der Bibel überhaupt finden. Das Erste, was diese Gemeinde tut, ist, dass sie sagt, was mir gehört, gehört dir, was dir gehört, gehört mir. Und davon sind wir als real existierende Gemeinde hier in Hamburg-Bramfeld ewig weit entfernt. Also alle, die hier sitzen und denken, oh, was für eine Sekte bin ich hier denn jetzt reingeraten? Nein, ganz, ganz entspannt, alle haben hier ihr eigenes Bankkonto und ich habe von niemandem irgendwelche Zugriffsrechte oder irgendwie sowas. Ganz, ganz ruhig, tief durchatmen, ja. Aber was hier steht, beschreibt tatsächlich etwas Positives. Was hier steht, beschreibt eine Herausforderung, die in unserer sehr individualistischen Gesellschaft für uns schier nicht vorstellbar ist. In diesem Dorf, in dem wir gewesen sind, in Mosambik, wäre es undenkbar, dass einer reich wird und die anderen nichts davon haben. Undenkbar. Wäre abstruser Gedanke. Das ist die Herausforderung. Habe ich darauf Antworten? Nein, keine Ahnung. Wir reden in unseren Gemeindezielen von, dass wir gesunde Gemeinde bleiben wollen. Offensichtlich hat gesunde Gemeinde was zu tun mit Geben und Nehmen. Aber wie das ganz konkret aussehen kann, morgen, übermorgen, in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren, keine Ahnung. Was ich weiß, ist, wenn ich die Bibel aufschlage, dass es anders aussehen kann als das, was wir heute leben. Es ist ein Traum von Gemeinde. Manche, die hier sitzen, würden sagen, ey, das klingt für mich wie ein Albtraum von Gemeinde. Aber es ist ja die Frage, sagt das jetzt was aus über diese Bibelpassage oder sagt das was aus über die Reflexe meines Herzens? Also, lese ich die Bibel, um die Bibel zu korrigieren, oder lese ich die Bibel, damit sie mich korrigiert? Erweiterte Familie. Birte, komm mal zu mir. Wir fangen jetzt an mit dem zweiten Teil. Ein Traum von Gemeinde.
Ich stehe schon wieder hier vorne und will das gar nicht. Letzte Woche kam Sven zu mir und sagte, ob ich was erzählen könnte von...
Ich krieg's hin. Aber du musst es dicht dran halten.
Okay. Ob ich was erzählen könnte von Gemeinde als Krankenhaus. Und ich dachte zuerst, was will er? Und in der nächsten Sekunde wusste ich sofort, was er wollte. Und das hat mich die ganze Woche schon beschäftigt. Und es hat was mit mir zu tun, mit meiner Vergangenheit. Und ich will euch kurz eine Geschichte erzählen von früher. Es gab mal eine kleine Arzthelferin, die hier in Bramfeld in einer Arztpraxis arbeitete. Sie hatte den Job erst relativ neu und war sehr angespannt, weil es war Abrechnungstag und der Computer stürzte halt immer ab. Und früher waren die Computer noch nicht so toll, man musste alles auf Disketten speichern und ich war erst neu und auch alleine in der Praxis und mein Chef war nicht da. Und ich war dauernd damit beschäftigt, diese Computerfirma anzurufen. Es ging ja schließlich um die Abrechnung. Und klingelte das Telefon und ich ging ran und am Telefon war nicht die Computerfirma, sondern meine Mutter. Und sie bat mich, zu ihr nach Hause zu kommen, weil sie große Angst hätte und nicht alleine sein wollte. Sie war sehr krebskrank, schon ganz lange, und lag schon im Sterben. Und ich habe dann gesagt, es geht nicht, ich kann jetzt hier nicht weg. Also hier ist keiner und ich kann das irgendwie jetzt keinem anderen überlassen und ich kriege richtig Ärger. Und ich würde heute Abend vorbeikommen. Und sie, ja, okay, gut und so. Und dann habe ich aufgelegt und richtig schlechtes Gewissen gehabt. Und wieder klingelte das Telefon nach einer halben Stunde. Ich dachte wieder, es wäre die Computerfirma. Und es war wieder meine Mutter, die mich nochmal dasselbe bat, nicht zu kommen. Und ich hatte richtig derbe schlechtes Gewissen. Aber ich war in so einem Zwiespalt und wusste nicht, was mache ich denn jetzt? Ich konnte meinen Chef nicht erreichen. Ich hatte keine Kollegin, der ich das übergeben konnte. Also wenn ich weggehen würde und... dann würde ich meinen Job verlieren, so. Das war irgendwie so meine Angst. Und ich habe dann aufgelegt und habe gesagt, also ich komme heute Abend vorbei und so, ich kann jetzt nicht. Und das ging irgendwann mit der Abrechnung. Ich konnte dann abends nach Hause fahren und war ziemlich platt und habe gesagt, oh, jetzt noch zur Mama fahren, das ist irgendwie, mache ich morgen. Ne? Morgen geht es ja auch noch so. Und mein Vater ist ja da und meine kleinen Geschwister und sie ist ja nicht ganz alleine und so. Und am nächsten Morgen fuhr ich dann zur Praxis und bekomme ich einen Anruf. Meine Kollegin stellte mir den dann durch, es war mein Vater. Und er wollte mir nur mal eben mitteilen, Mama ist gestorben letzte Nacht und hat sich gequält und er konnte nicht zu ihr hin. Er hat es nicht geschafft, ihr die Hand zu halten und bei ihr zu sein. Und er wollte mir das nur mal so sagen. Und ich war natürlich völlig platt, völlig fertig. Und ich habe hier diesen Stein mitgebracht, so als Symbol, dass ich gedacht habe, jetzt können alle so einen Stein auf mich werfen, weil ich mich so schäme dafür, was ich gemacht habe. Und aber das geht leider nicht mehr, weil als ich in diese Gemeinde kam, hat nämlich oder habe ich gelernt, dass Gott das schon weggeschmissen hat längst. Also er hat es irgendwie ins tiefste Meer geworfen und hat auf diesem Stein, als ich letztes Jahr auf der Holland-Freizeit mit war, ein Herz gemacht. Und zwar hat er das nicht ganz alleine gemacht, also Sven hat dann irgendwie durch seinen Predigten, ich weiß noch nicht mal, was das Thema der Freizeit war, es war nur irgendwie so, dass ich nur irgendwie raushörte, Vergebung und Liebe und die ist vergeben und auch dir und nicht nur für die anderen, und also dieses ganz Persönliche. Und das habe ich damit gelernt und jetzt sieht mein Herz so aus, weil nämlich ich das ja nicht alleine gemacht habe. Also Gott hat das halt ein Herz draus geformt. Und die Leute, die hier sitzen, die meine Freunde geworden sind, also ihr und einige von euch ganz besonders, haben mir Pflaster drauf geklebt. Also sie haben angefangen, mir zu helfen, dass Jesus mich heilen kann und dass ich heil werde und mir selbst vergeben kann.
Ja. Dankeschön. hier in unserer Mitte und viele von unseren Freunden, die meisten unserer Kollegen und sehr, sehr viele von unseren Nachbarn tragen Sachen mit sich rum, die richtig schrecklich sind. Also, ich weiß nicht, wie alt Birte jetzt ist. Also, sie ist keine junge Arzthelferin mehr. Wie viele Jahre sie das so getragen hat, gehalten hat. Der Gott, den ich kennengelernt habe und den viele von uns kennengelernt haben, ist ein barmherziger Gott. Ein gnädiger Gott. Einer, dem die Zerrissenheit unserer Herzen nicht egal ist. Dem daran gelegen ist, dass wir heil werden. Dass wir heil werden. Aber wenn es ihm darum geht, dass wir heil werden, dann fängt es nicht damit an, dass er mir sagt, ach komm, schnack nicht, alles ist gut. Sondern es fängt damit an, dass er sagt, erzähl doch mal. Und wenn du dich traust, kannst du mir auch ein bisschen mehr erzählen. Und wenn du dich traust, kannst du auch noch mehr erzählen. Und ich, dein Gott, ich höre dir zu. Und ich gehe mit dem um. Es gibt dieses schöne deutsche Wort in der Bezeichnung für Jesus, der Heiland. Das ist ein schönes deutsches Wort. Ich mag das. Gemeinde ist eine Krankenstation. Und wie es sich für eine ordentliche Krankenstation gehört, gibt es in irgendwelchen Ecken verzweifelt weinende Leute. In irgendwelchen Ecken laufen hochprofessionell aussehende Ärzte rum. Es gibt in irgendwelchen Ecken fleißige Helfer in grünen, weißen und sonstigen Gewändern. Es gibt Angehörige. Es gibt Leute, die sind gar nicht ansprechbar. Es gibt Leute, die wissen gar nicht, was für eine Diagnose sie heute kriegen werden. Auch das ist Gemeinde. Auch das ist Gemeinde. Keiner von uns weiß, wo wir uns nächstes Jahr befinden. Sind wir auf der Krankenpflegerseite? Sind wir auf der Patientenseite? Sind wir ein Angehöriger eines Patienten? Und auch das ist Gemeinde, dass das eben wechselt. Dass die wenigsten von uns immer sich auf einer Seite befinden. Und auch das ist Gemeinde, dass es bei manchen nicht wechselt. Dass manche vielleicht immer Patienten sind. Im Medizinischen würde man das chronisch nennen. Und auch das ist kein Problem, keine Schwierigkeit. Gemeinde ist eine Krankenstation. Wenn wir von gesunder Gemeinde reden, dann meinen wir nicht, auf gar keinen Fall meinen wir eine Gemeinde von Gesunden, sondern wir meinen ein Miteinander, in dem Menschen gesunden können, nicht gesunden müssen. Ein Riesenunterschied. Ein Ort, an dem wir versuchen mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, und da hilft es, glaube ich, zu sagen, dass man sich jetzt nicht irgend so ein Unikrankenhaus in einer deutschen Großstadt vorstellt, sondern wenn man sich so ein bisschen eine Krankenstation irgendwo in einem ärmeren Land vorstellt. Man tut, was man kann. Und man schaut in den Schrank und guckt, welche begrenzten Mittel es da gibt. Als wir jetzt in Pemba waren, hat meine Frau eine Grete so komisch reingekriegt in die Speiseröhre, dass sie sich nicht vor und nicht zurück bewegt hat. Also glücklicherweise war sie schon an dem Punkt vorbei, wo es dann wirklich unschön geworden wäre. Aber die war da, tagelang. Und dann sind wir da in die Krankenstation und da gab es halt kein Gerät, das Ding rauszuholen. Also, so ist das. Alles, was man dann machen konnte, war weiter essen und beten. Und in den Arm nehmen und was man halt so machen kann. Mehr ging dann nicht. Irgendwann war die Grete dann doch irgendwie mal gerutscht. nach, ich weiß gar nicht, hat über eine Woche gedauert, das war eine lange Geschichte. Aber, ja, so ist es. Hier in einem netten, in einer netten UKE-Ambulanz, ja, also da hätte man 3 Stunden im Wartezimmer gesessen, 3 Minuten wäre man behandelt worden und wäre fröhlich pfeifend wieder rausgegangen. Ja, also so. So denken manche Leute, so sollte Gemeinde sein. Aber so ist Gemeinde nicht. Gemeinde ist, wir halten es auch miteinander aus, dass wir Sachen haben, die wir nicht heilen können. Physische, psychische, bestimmte Verhaltensmacken, wo man das Gefühl hat, ey, der oder die könnte doch mal. Und wenn nicht, dann geht's auch. Krankenstation. Manchmal erleben wir, wie Menschen, die chronisch doof sind, manchmal nach 20, 30, 40 Jahren auf einmal anfangen, sich zu bewegen. Das Herz heil wird, gut wird, klar wird. Es gibt in Gottes Reich keine unheilbar Kranken. Keine psychisch unheilbar Kranken, keine sozial unheilbar Kranken, keine physisch unheilbar Kranken. Gott gibt keinen auf. Ein Traum von Gemeinde. Ich glaube, an dieser Stelle sind wir als Gemeinde schon ganz gut unterwegs. Aber es geht natürlich besser. Es geht natürlich besser. Drittes Thema, das letzte Thema. Und zu diesem Thema erzähle ich jetzt nochmal ein bisschen meine Geschichte. Ich habe das ja gerade so ein bisschen eingeleitet. Also, ich müsste jetzt hier das Mikrofon in die Hand nehmen, weil das das Persönliche ist. Ich komme aus einer intellektuell verseuchten Familie. Menschen wurden bei uns nach ihrem Bildungsgrad einsortiert. Also umso höher dein Bildungsgrad, desto eher warst du Mensch. Ein Spruch in unserer Familie war, die Menschwerdung beginnt mit dem Abitur. Also davor ist man so ein Halbmensch oder ja. Meine älteste Schwester hat nie Abitur gemacht. Meine zweite Schwester hat erst eine Ausbildung gemacht und hat dann auf dem zweiten Bildungsweg nochmal Abitur nachgeholt. Mein Bruder ist vom Gymnasium auf die Realschule und von da aus dann direkt auf eine, hat dann Abitur gemacht. Ich bin der Einzige, der so einmal glatt durchgerutscht ist zum Abitur. Und ich weiß, dass ich 7., 8. und 9. Klasse, also immer bis zur letzten Arbeit, geschwitzt habe, ob ich es dieses Jahr wohl schaffen werde. Ich bin in einem Umfeld groß geworden, in dem klar war, unausgesprochen und ausgesprochen klar war, dass ganz, ganz viele Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, keinen Umgang mit einem sind. Und dann bin ich in Gemeinde reingekommen und habe Gottes Wort gehört. Habe gehört, was Gott über Menschen sagt, wie Gott über Menschen denkt. Und ich habe das erlebt in dem Miteinander, was diese Leute gelebt haben. Gemeinde hat zu mir gepredigt, die Bibel hat zu mir gepredigt und manchmal hat sogar der Prediger da vorne zu mir gepredigt. Und es hat mir etwas gelehrt darüber, dass es völlig egal ist, was du für einen Bildungsabschluss mitbringst. Es hat mich etwas darüber gelehrt, dass es egal ist, wie eloquent du dich ausdrücken kannst. Also wie viele Wörter du so drauf hast, um dieselbe Sache zu beschreiben. Also all diese Sachen. Ich behaupte von mir, dass ich wahrscheinlich die meisten Fremdwörter in meiner gesamten Biografie vermutlich so zwischen der 6. und 7. Klasse verwendet habe. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich dem Lehrer Antworten gegeben habe, die außer dem Lehrer niemand verstanden hat. Einfach weil ich vom Wortniveau, das ich verwendet habe, an meinen Mitschülern vorbeigegangen bin. Das war auf dem Gymnasium damals, 6., 7. Klasse. Ich bin in einem Umfeld groß geworden, das einfach nur Mist war. Es ging überhaupt nicht um die Frage, ob man in der Lage ist, sein Herz für einen anderen zu öffnen. Es ging um ganz viele Fragen, so null. Gemeinde hat mir beigebracht, völlig anders über Dinge zu denken. Ich bin in einem Umfeld groß geworden, in dem es klar war, dass es lebenswertes und lebensunwertes Leben gibt. Das wäre nie so ausgedrückt worden, aber genauso wurde es gelebt. Ich bin Christus begegnet, ich bin Gemeinde begegnet, ich bin in dem begegnet, wie Menschen miteinander umgehen, habe dann in einer Behinderteneinrichtung, die so halb fromm sich aufgestellt hat, habe ich dann gearbeitet und habe etwas gelernt von dem, wie Menschen mit Menschen umgehen, dass es so etwas wie lebenswertes oder lebensunwertes Leben nicht gibt. Das ist eines der Gründe, warum ich ein absoluter Gegner von einer unsinnigen Pränataldiagnostik bin, die einfach nur die Frage stellt, sollten wir das Kind abtreiben oder nicht. In meiner Familie wäre ich zu diesem Gedanken nie gekommen. In meiner Familie hätte ich diesen Gedanken nie gehabt. Ich bin durch Gemeinde zu so vielen Fragen gekommen, wie man über Sachen denken kann, weil Gemeinde immer, zu jedem Zeitpunkt, überall, zweifelsfrei, anders ticken muss als die Gesellschaft. Wenn die Gemeinde nichts anderes ist, als einfach nur eine Widerspiegelung der Gesellschaft, vielleicht die etwas nettere Version der Gesellschaft, dann haben wir verloren. Die Bibel beschreibt das mal so, dass ihr das Salz und Licht seid. Cooler Gedanke, ne? Du gehst irgendwo rein in deine Firma und du bist das Salz und das Licht. Sobald du die Firma betrittst, wird es hell. Sobald du wieder das Gelände verlässt, wird es dunkel. Du bist das Salz und Licht deiner Nachbarschaft. Du bist das Salz und Licht in deiner physischen Familie. Du bist das Salz und Licht in deinem Sportverein. Und es ist okay, wenn du sagst, ey, ich habe Angst davor. Also, ich bin das Salz und Licht meiner Nachbarschaft, ne? Also so, irgendwie so. Das ist okay, wenn du sagst, ich traue mir das nicht zu. Das ist okay. Aber was nicht geht, ist, dass ich Teil meiner Familie bin, Teil meiner Nachbarschaft bin, Teil meiner Firma bin, Teil meiner Gesellschaft bin und nicht anders bin. Und wo lerne ich das? Das lerne ich im Raum der Gemeinde. Das lerne ich hier. Und das ist bestimmt ein Traum von Gemeinde. Und es gibt viele Versuche, diesen Traum zu leben. In der frühen Zeit der Kirche hat man dann irgendwann über Klöster zum Beispiel nachgedacht. Wenn man sich anguckt, wie Deutschland christlich geworden ist, dann gab es zwei Wellen. Die erste Welle war mit dem Schwert, wie soll ich das sagen? Ne? Ich taufe dich oder ich kill dich, irgendwie so. Ne? Das hat mit Christsein nun wirklich gar nichts zu tun. Und die zweite Welle war, dass die Kirche Klöster gegründet hat. Und soweit man eben reinreichen konnte ins Land, hat man ein Kloster gegründet. Und dann hat dieses Kloster in den nächsten 500 Jahren in dieser Gegend, diese Gegend durchgeweicht. Also in einem normalen Kloster wird 5-mal am Tag gebetet, mindestens. Es gibt auch Klöster, die das ein bisschen extremer handhaben, da wird eben einfach 24 Stunden durchgebetet, das ist unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Es wurde Landwirtschaft in einer Art und Weise betrieben, wie niemand in dieser Gegend Landwirtschaft betrieben hat. Man hat Leuten was beigebracht, lesen und schreiben, wie das sonst niemand in dieser Gegend konnte. Und so hat man langsam Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, Gemeinde Gottes ist lang, atmig, langmütig, hat einen langen Atem, also all diese Varianten, und verändert Gesellschaft. Hoffentlich, hoffentlich heute noch. Hoffentlich ist das immer noch unser Job. Gemeinde hat sich immer um Leute gekümmert, um die sich niemand gekümmert hat. Wir müssen uns das immer wieder fragen, wie leben wir das heute? Ich finde eine nette Geschichte, die fand ich ganz witzig. Ihr kennt das mit den Lampedusa-Flüchtlingen. Es gibt diese Geschichte, die in Hamburg ja sehr hochgekocht ist mit den Lampedusa-Flüchtlingen. Und es gab so eine Gruppe Helfer von Lampedusa, über 100 Leute, die sich dann in so einem E-Mail-Verteiler gefunden haben und so. Ne? Und ich kenne dann eine Christin, die da reingegangen ist in diese Gruppe, um die zu unterstützen. Und die sagt, gebt euch rein in diese Gruppen, weil das, was uns unterscheidet von denen, die nicht aus Gemeinde kommen, die nicht von Gott herkommen, ist, dass andere Leute Ergebnisse sehen wollen. Aber wir wissen, dass wir mit Menschen nicht arbeiten, um Ergebnisse zu sehen, sondern wir arbeiten mit Menschen, weil wir sie einfach lieben. Und alles andere kann eh nur Gott machen. Und sie sagt, diese Helfergruppe ist inzwischen runtergeschmolzen auf 5 Leute. Als sie reingegangen ist, gab es 1% Christen in dieser Gruppe. Jetzt sind 20%. Gegengesellschaft. Gegengesellschaft. Im Römerbrief Kapitel 12 heißt es in Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Unser ganzes Denken. Was denkst du über Sozialsysteme? Was denkst du über Geld? Was denkst du über Schöpfung? Was denkst du über Kunst? Was denkst du über... Völlig egal. Völlig egal. Es gibt keinen Bereich im Leben, in dem Gott nicht sich verherrlichen will, in dem Gott nicht wirksam sein will, in dem Gott nicht etwas hervorbringen will. Damit euer ganzes Denken erneuert wird, dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Jetzt haben wir ja gar nicht die Kapazität, ich habe sie nicht und keiner von euch hat sie, denke ich, für sich selber komplett zu überlegen, ja, wie lebt man denn als Christ das und jenes und hier und dort? Aber ich bin so heilfroh, dass ich um mich herum Christen habe, die mir helfen, Dinge zu sehen. Die mir helfen, Dinge zu leben und zu sagen, okay, so gehst du also als Christ mit dieser und dieser Frage um. So gehst du mit Medien um. So gehst du mit Geld um. So gehst du mit deiner Zeit um. So gehst du mit deinen Kindern um. So gehst du mit deinen Eltern um. So gehst du mit deinen Geschwistern um. Und so weiter. Gegengesellschaft. Wir sind gerufen von Gott, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft zu sein, die diese Gesellschaft die ganze Zeit triezt. Nicht durch das, was wir irgendwie die ganze Zeit hier rufen, sondern durch das, was wir sind. Durch das, was wir leben. Paulus sagt einmal, die Juden sollen zu Christus finden, indem sie die Christen sehen und eifersüchtig werden über ihr Verhältnis zu Gott. Ich glaube, dass diese Gesellschaft an uns ihre Armut erkennen soll. Eifersüchtig sein soll und sagen soll, ey, so will ich auch leben. Und normalerweise fängt es ja damit an, dass sie sagen, so will ich auch leben, nur ohne Gott. Irgendwann erkennen sie dann, dass dieses so auch leben ohne Gott eben nicht geht. Und wie weit sind wir da? Ich glaube, wir sind da nicht so gut drin. Wir sind letztlich nichts anderes als das, was unsere Nachbarn auch leben, manchmal ein bisschen netter. Aber ich glaube, dass es einen Traum Gottes von Gemeinde gibt, der ist viel radikaler, der ist viel tiefer, viel umfassender. Ein Traum von Gemeinde. Erweiterte Familie, Krankenstation, Gegengesellschaft. Ich bete mit uns. Jesus, ich möchte dich jetzt in erster Linie bitten, so für die Ängste und Begrenzungen unseres Herzens. All das, was in uns schreit, wo bleibt denn ich? All das in uns, was kein Freak werden will und all das in uns, was nicht sich auf Wege einlassen will, die für uns nicht völlig sicher, vertraute, gesicherte Wege sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, alles abzulegen, was in uns schreit, ich will normal sein. Herr, hilf uns, dass wir zur Norm werden und uns nicht ausrichten nach der Norm dieser Welt. Hilf uns, dass wir ein Platz sind für verletzte Menschen, gebrochene Menschen, verhärtete Menschen. Hilf uns, dass unser Miteinander eine Qualität hat, die atemberaubend schön ist. Jesus, und wir bitten dich nicht in erster Linie dazu, dass du uns dazu Kraft gibst, sondern wir bitten dich um die Kraft deines Heiligen Geistes. Wir bitten dich um deine Gegenwart in unserer Mitte. Wir bitten dich, dass du kommst und dass in der Begegnung mit dir die Verwandlung unseres Herzens stattfindet. Aber wir wollen dir unseren Mangel hinlegen und unseren Frust, unseren Schmerz, die Grenzen, die wir in uns spüren. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir dir zur Ehre leben können. Übernimm. Verherrliche dich in uns, über uns, mit uns. Lass uns staunen über die Dinge, die du durch uns tun kannst. Hol uns aus dem sicheren Sofabereich raus und hilf uns, dass wir auf dem Wasser gehen können. Wir legen dir unsere Angst hin. All die vielen guten Argumente, warum das, was wir in der Bibel lesen, so nicht gemeint sein kann. Herr, das legen wir dir alles hin und wir bitten dich, gib uns Mut. Eine vor Liebe brennende Entschlossenheit. Lass uns nicht als Feiglinge sterben. Amen.